Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg, und das heutige Thema ist folgendes: Der Kitt der Realität. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ich habe vorhin ein bisschen in dem älteren Journal von mir geblättert und da habe ich vor ein paar Jahren einen sehr interessanten Satz aufgeschrieben, nämlich: Lügen sind das Klebeband deiner Realität. Ich habe das jetzt einfach mal Kitt deiner Realität genannt. Eigentlich müsste es heißen: Lügen sind das Klebeband deiner Unrealität. Denn die Lügen, die sich Menschen die ganze Zeit selber erzählen, sorgen ja dafür, dass sie ihr Leben überhaupt ertragen, dass sie es überhaupt darin aushalten. Denn würden sie tatsächlich mal die Wahrheit sagen, sich selbst, dann müssten sie so viele Dinge erkennen, und das würde vermutlich dazu führen, dass sie nicht umhin kämen, daran arbeiten zu müssen. Und naja, das ist halt immer aufwendiger, als sich selber irgendwelche Geschichten zu erzählen. Und du findest in unserer Welt so gut wie keinen Menschen mehr, dessen ganzes Leben nicht mit massenhaft Lügenklebeband umwickelt ist. Das muss man wirklich so sagen. Was sich Menschen nicht alles schönreden. Und es hat natürlich sehr viel mit dieser zunehmenden Verweichlichung und Verschwächlichung und Entmännlichung unserer Gesellschaft zu tun. Es gibt ja diesen schönen Satz: harte Zeiten erzeugen harte Männer. Nicht wahr? Harte Männer erzeugen gute Zeiten erzeugen schwache Männer erzeugen harte Zeiten. So, und wir sind jetzt letztlich so am Endpunkt hier: Die schwachen Männer erzeugen jetzt gerade richtig harte Zeiten und es wird das Zeitalter der harten Männer wiederkommen. Das hatten wir schon mal nach dem Zweiten Weltkrieg. Das waren die Männer, die all das kreiert haben, was jetzt von diesen ganzen schwächlichen, pussifizierten Weicheiern beliebig geopfert und kaputt gemacht wird. Die haben überhaupt keinen Bezug dazu. Die haben überhaupt kein Verhältnis dazu. Warum? Weil die nie gelernt haben, wie man wirklich arbeitet. Und ja, ich rede jetzt zum Beispiel von unseren Politikern und da nicht nur von der Regierung, sondern mal querbeet. Ja, gerade wenn ich mir diese Jungorganisationen da anhöre, ganz besonders die jungen Grünen oder die Jusos, ich meine, da wird es dir ja wirklich schlecht. Was haben die für ein Weltbild? Und wo haben sie es her? Naja, von den Generationen davor, ne? Von den letzten ein, zwei Generationen davor. Die haben denen beigebracht, dass es okay ist, so zu sein. Die haben denen beigebracht, dass es okay ist, einfach mal alles zu wollen, alles zu verlangen, dass man selbstverständlich an nichts schuld ist, für nichts die Verantwortung übernehmen muss, alles fordern kann, alles erwarten darf und es muss einem selbstverständlich alles in den Schoß fallen. Wer hat ihnen das denn beigebracht? Richtig, ihre Eltern, ihre Väter. Das heißt, wir haben schon seit ein paar Jahrzehnten ein erhebliches Problem und was wir jetzt erleben, ist nichts anderes als die Kulmination. Das erleben wir politisch, das erleben wir wirtschaftlich. Ja, ich habe das in meiner letzten Episode schon gesagt, es ist doch kompletter Quatsch, jetzt alles hier auf die Ampel schieben zu wollen. Ja, ich bin dafür, dass die sofort verschwinden, aber egal, darum geht es hier gerade nicht. Deswegen kann man nicht alles auf diese aktuelle Regierung schieben. Die letzte hatte länger Zeit, das zu verkacken, aber auch davor sind schon viele Dinge einfach nicht richtig in die Wege geleitet worden. Und es ist jetzt gerade so eine willkommene Ausrede, hier alles auf die Ampel zu schieben. Ja, wenn irgendein Mittelständler jetzt nicht mehr weitermachen will oder kann, dann sagt er: Oh ja, das ist alles Schuld vom Habeck. Ja, ich denke, dass da schon über längere Zeit vielleicht nicht so richtig gute unternehmerische Entscheidungen getroffen worden sind oder jetzt einfach günstig die Gelegenheit ergriffen wird, mal schön strategisch vorzugehen und in Deutschland einfach mal hier Tabula Rasa zu machen oder Werke zu schließen, weil man sagen kann: Oh ja, das ist ja die aktuelle Situation, die durch die Ampel verursacht ist. Wir können ja gar nicht anders, als ins Ausland zu gehen. Ja, also solche Dinge möchte ich einfach mal so im Raum stehen lassen. Kann sich jeder sein Bild dazu machen. Wir haben es einfach mit einer generellen Verantwortungslosigkeit zu tun, mit dieser maximalen Opferhaltung, die wir überall erleben. Niemand übernimmt mehr Verantwortung für irgendwas. Es ist ja eine absolute Katastrophe, wenn man mal hinschaut, welches Ausmaß das angenommen hat. Also, wenn das in Kleinigkeiten schon nicht funktioniert, dass jemand mal sagt: Oh, habe ich offensichtlich einen Fehler gemacht, vielleicht sollte ich den korrigieren. Das bedeutet nämlich Verantwortung. Also Verantwortung zu übernehmen, ohne darauf basierend zu handeln, ist nichts anderes als eine Lüge. Und das macht dich entweder zum Opfer oder zum Täter. Und ich gebe dir mal ein ganz einfaches Beispiel dafür. Und das hat nichts mit Korinthenkackerei zu tun. Wenn du irgendwo jemanden siehst, der einfach scheiße parkt, der sich so in eine Parklücke reinstellt, dass jetzt zwei Parkplätze blockiert sind. Wenn du sagst, hey, könntest du stehst so, dass du zwei Parkplätze blockierst, da kriegst du nichts als doofe Antworten. Ja, musst halt schauen, wo du parken kannst oder so. Ja, es ist einfach der Reflex in den Menschen ist, ich übernehme keine Verantwortung. Die anderen müssen gucken, wie sie mit mir klarkommen. Ich habe lange Zeit in Augsburg gewohnt, da in einem Innenstadtbereich. Da gibt es wie in vielen Städten hier diese Anwohnerparkausweise. Und dann hat die Stadt Augsburg glorreicherweise auch noch beschlossen, direkt in der Nebenstraße zu unserer so ein Bürgeramt zu eröffnen, ja, also wo du da deinen Reisepass und deinen Personalausweis und besorgen kannst und bla bla bla, Kfz-Zulassung. Und natürlich ist da jeden Tag enorm viel Publikumsverkehr. Also diese sowieso schon knappen Parkplätze wurden jetzt noch weiter verknappt, weil man erstens Anwohnerparkplätze weggenommen hat, um für das Amt halt Parkraum zu schaffen, was auch für so ein Amt viel zu wenig war. Und die Anwohner haben halt eigentlich jeden Tag mit dem Ofenrohr ins Gebirge geguckt. Und am Wochenende waren dann die Eishockeyspiele. Die Wohnung war auch nicht weit vom Eishockeystadion in Augsburg weg. Und dann standen die teilweise auf dem Bürgersteig doppelt geparkt, dass du aus deiner Haustür nicht rauskamst. Also ich übertreibe nicht. Teilweise musste man wirklich die Polizei und Abschleppdienst holen, damit man aus der Haustür rauskonnte. Ja, das ist so das Verantwortungsbewusstsein, was Menschen haben. Ich muss ja irgendwo parken. Nein, musst du nicht. Du willst zu einem Eishockeyspiel. Hier, da ist niemand in Lebensgefahr. Du musst jetzt nicht parken. Ja? So, das ist dieses Herangehen. Und wenn ich da ab und zu mal Leute angesprochen habe, so, ja, wissen Sie, das sind alles Anwohnerparkplätze, ist mir doch egal. Ich habe das vielleicht zweimal erlebt, dass jemand gesagt hat, ja, Entschuldigung, wissen Sie, wo ich hier parken kann? Absolute Rarität. Das ist normal. Das ist normal. Es übernimmt keiner Verantwortung und es will auch keiner wirklich dazu beitragen, dass es für alle anderen besser wird. Und das ist ein typischer Ausdruck von kompletter Verweichlichung. Verweichlichung führt nämlich immer zu Verrohung einer Gesellschaft. Was vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen kontraintuitiv klingt, denn man würde ja meinen, dass harte Männer eher verrohen. Nee, das sind die, die Respekt und Anstand haben. Das ist das, was es ihnen ermöglicht, wirklich hart zu sein. Und die sind leider Mangelware, aber die werden wieder kommen müssen, denn die werden den ganzen Karren ja aus dem Dreck ziehen müssen die nächsten Jahrzehnte. Denn wo das jetzt gerade hingeht, das ist noch gar nicht abzusehen. Gut wird es nicht sein. Und es ist offensichtlich auch keiner dazu geneigt, auf die Bremse zu treten, was man ja jetzt noch tun könnte. Ich habe so das Gefühl, dass Habeck und Konsorten gerade den kühlen Fahrtwind genießen, während sich das ganze Land im freien Fall befindet und glauben, das wäre hier eine schöne Brise, weil sie so zügig in Richtung Zukunft unterwegs sind. Tatsächlich ist das der freie Fall. Und der freie Fall, der tötet dich ja nicht, ne? Sondern der plötzliche Stopp am Boden ist es, was dann das Ende bereitet. Und wir bewegen uns auf diesen plötzlichen Stopp zu. Nun gut, was brauchen wir, um da wieder rauszukommen? Naja, harte Männer haben wir nicht. Wir haben lauter weiche Buben, Jungen, die schön viel Klebeband um ihre Realität wickeln, die keine Verantwortung übernehmen, die sich benehmen, wie sie wollen, die glauben, sie könnten sagen, was sie wollen, machen, was sie wollen, immer unter dem Label YOLO, ne? Man lebt ja nur einmal und deswegen muss man sich auch keine Mühe geben, man muss sich nicht richtig engagieren, also das erlebst du ja überall. Auf der anderen Seite wollen alle die tollsten Sachen, jeder will reich werden, jeder will Wohlstand, jeder will tolle Jobs, jeder will tolle Urlaubsreisen, dafür was tun, eher nicht so. Ja, wenn du überlegst, der normale Arbeitnehmer, wie viel Zeit der in der Woche für sich selbst übrig hat mit dieser 36,5-Stunden-Woche oder teilweise ja schon weniger. Was machen die Leute damit? Nix. Genau. Normalerweise nix. Die pissen ihr Leben einfach weg und freuen sich dann auf den Urlaub und die Rente. Was mir völlig unbegreiflich ist, wie man sich jahrzehntelang sozusagen auf die Endphase seines Lebens freuen kann und da möchte man dann endlich mal was machen. Also wenn du einen besseren Job willst, wenn du mehr Geld verdienen willst, wenn du dich höher qualifizieren willst, dann nutz doch die Zeit, die du hast und lern. Mach was. Mach ein Fernstudium, mach eine Ausbildung, whatever. Die Möglichkeit ist ja da. Man kann so viel tun. Man kann nebenher ein Business aufbauen. Ja? Also die Möglichkeiten sind endlos. Wer macht das? Die allerwenigsten. Die allermeisten sind einfach bequem. Die wollen einfach, dass es so bleibt. Die wollen natürlich auch andere Sachen. Die wollen all die Sachen, die sie nicht haben, weil sie die Dinge nicht tun, die dafür notwendig wären. Und dann quaken sie rum, weil sie nicht bekommen können. Und deswegen sind dann natürlich auch solche Sprüche wie, ja, wir müssen den Reichen, müssen die viel höher besteuern und das dann umschichten und so. Das ist natürlich wahnsinnig populär, weil was bedeutet das? Naja, ich muss nichts machen. Es geht immer darum, nichts tun zu müssen. Deswegen lügt man sich auch lieber in die Tasche, hockt in einer Beziehung, die nicht funktioniert, seit Jahren schon nicht funktioniert, sexlos, beziehungslos, kommunikationslos. Aber man muss halt nur die halbe Miete zahlen zum Beispiel oder so. Ja? Also anstatt mal was zu verändern, anstatt wirklich zu sagen, hey, so ist es nicht gut, ich will was anderes, ich will mehr aus meinem Leben machen. Bestes Beispiel sind immer die ganzen Dicken, die davon erzählen, wie okay sie damit sind. Ja, da gibt es ja diesen Begriff des Body-Shamings. Also wenn du einem Dicken sagst, dass er dick ist, dann ist das angeblich diskriminierend. Ich habe das schon oft gesagt, ist es nicht. Wenn du die Realität aussprichst, ist es nicht diskriminierend. Wenn du zu mir Glatzkopf sagst, ist es vielleicht nicht nett. Ja, kann man charmanter formulieren, aber whatever, es stimmt. Ich bin ein Glatzkopf. Also was, ist es nicht diskriminierend. Ja, diskriminierend bedeutet ja eh was ganz anderes. Das Wort wird ja ständig völlig falsch benutzt. So, aber es ist ja so, dass viele von den Dicken sich die Story erzählen, wie super toll die das finden und wie super okay die damit sind. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber das weißt du ja gar nicht, vielleicht ist das ja wirklich so. Und ich kann dir eins sagen, ich habe jahrzehntelang mit Dicken gearbeitet. Innerhalb, außerhalb des Krankenhauses, innerhalb, außerhalb des Arztberufes, ja, in komplexen Situationen mit allen möglichen Beratungseinheiten dabei in der Medizin, Diabetologie und so weiter. Will ich jetzt gar nicht weiter ausholen. Also ich glaube, ich habe ein sehr, sehr gutes Bild von sehr, 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 sehr vielen dicken Menschen bekommen. Und Fakt ist, jeder einzelne von denen, der sagt, er findet das nicht zum Kotzen, lügt. Ganz einfach. Die arrangieren sich damit, weil sie keinen Bock haben, die Dinge zu tun, die dafür nötig sind. Ja, und am besten sind dann immer die, die erzählen, wie unglaublich sexy und fit sie sind. Sind beides nicht. Und dann erzählen, die Dünnen, ne, also Leute, die nicht dick sind, das sind die Dünnen, so viel zum Thema Diskriminierung. die quatschen dann immer, das hat nur mit dem Essen zu tun und das stimmt halt nicht. Ja. Und das ist der Punkt. Es stimmt halt schon und es stimmt immer. Du bist nur dick wegen dem Zeug, was du in deinen Mund reinsteckst. Und wenn du das dauerhaft veränderst, dann bist du am Ende auch nicht mehr dick. Ja, es ist eine absolute Legende, es gäbe Dicke, die könnten nicht abnehmen. Nein, es ist falsch. Der Punkt ist, Menschen lügen. Wie verrückt. Und gerade wenn es ums Essen geht, die ganze Zeit. Wie gedruckt. Und das ist der Kit für ihre Realität. Sie müssen nichts verändern. Sie müssen nicht diszipliniert sein. Sie müssen nicht auf ihr Essen achten. Sie können weiterhin alles in sich reinstopfen, in welcher Menge auch immer, und können einfach weiterhin sich selber die Lüge erzählen, wie total super sie das alles finden. Was sie nicht tun. Sie werden krank, werden immer kränker, sterben früh. Ich weiß nicht, wie geil man das finden kann. Aber egal. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Ich erlebe das auch in der Unternehmerszene. Die erzählen sich alle die Story davon, wie okay sie wären und ja, es könnte besser sein und manche Sachen hätten sie gerne anders, aber im Großen und Ganzen kann man doch zufrieden sein. Nee, ist doch gar nicht wahr, ihr seid doch gar nicht zufrieden. Ihr habt euch arrangiert, ihr habt euch mit dem aktuellen Status quo arrangiert und weil es euch zu viel Aufwand erscheint, Dinge zu unternehmen, die dazu führen würden, dass es anders wird, entscheidet ihr euch einfach für die Selbstlüge. Ihr entscheidet euch dafür zu sagen, nö, läuft doch ganz gut. Ja, mit den Mitarbeitern, ja, es gibt ja immer Probleme mit Mitarbeitern. Also es gibt doch kein Unternehmen, wo es das nicht gibt. Und ja, na klar ist es schwierig, Arbeitskräfte zu finden. Und ja, gute Leute, das ist sowieso schwer und bla, 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 bla. All diese Probleme sind lösbar. Man muss halt dafür Dinge unternehmen. Deswegen heißt es ja Unternehmer. Es ist aber einfacher, das nicht zu tun. Es ist einfacher, immer den gleichen Kram zu machen, wie bisher all das, was die Leute gemacht haben, die vor dir Unternehmer waren, von denen du es möglicherweise gelernt hast, so wie es die anderen Unternehmer machen, die du kennst. Es machen alle irgendwie klein klein, keiner geht wirklich all in, keiner bemüht sich wirklich mal, sich zu verändern, das Unternehmen zu verändern, mit der Zeit zu gehen, zu realisieren, in was für einer Welt wir leben. Ja, und da gibt es so unglaublich viel zu tun, da gibt es so unglaublich viel Potenzial und zwar in jedem einzelnen Unternehmen. Es gibt so viele Dinge, die du überall besser machen kannst, die dazu führen, dass es auch besser läuft, dass es besser funktioniert. Aber das Ganze ist natürlich beliebig viel Arbeit. Und mir ist schon klar, ihr seid ja alle in euren Tagesabläufen, in diesem Micromanagement die ganze Zeit so absorbiert, dass ihr das Gefühl habt, ihr habt keine Zeit für irgendwas. Das ist diese paradoxe Geschichte, über die ich so oft spreche. Machen immer das Gleiche und haben deswegen keine Zeit zu lernen, wie es besser gehen würde. Irre, ne? Ich sage immer, das ist wie auf der Autobahn fahren, keine Zeit zum Tanken zu haben, weil dann müsstest du ja anhalten und dann wärst du ja nicht mehr so schnell unterwegs. Dass das Ganze ein Limit hat, spätestens wenn dein Tank leer ist, beziehungsweise wenn dein Unternehmen komplett an die Wand gefahren hast, ja, das interessiert irgendwie nicht so wirklich. Mich fasziniert es immer wieder, wie man so unglaublich kurzsichtig sein kann und wie man so unglaublich, ja geradezu verbohrt an dem hängen kann, was man einfach jeden Tag tut, obwohl es nicht mal wirklich gut funktioniert. Also ich habe wirklich mit vielen Unternehmern gearbeitet die letzten Jahre. Und es ist der größte Act, Leute dazu zu bewegen, was man ja letztlich sowieso nicht kann, ist mir klar, aber ich benutze einfach mal diese Formulierung, einfach mal Dinge anders zu machen. Und das hat natürlich was mit Vertrauen zu tun. Und um Vertrauen zu haben, musst du natürlich erstmal Vertrauen zu dir selbst haben. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen kriegt man nur, wenn man sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, wenn man bestimmte Handlungen ausführt. Ja, wenn man zum Beispiel Härte zeigt, sich selbst auch gegenüber. Sprich, die Dinge tut, die halt notwendig sind und die vielleicht nicht immer Spaß machen und die anstrengend sind und die manchmal ätzend sind, aber sie sind halt notwendig, um was zu bekommen. So, also das passiert nicht, deswegen gibt es schon kein Selbstvertrauen. Jemand, der kein Selbstvertrauen hat, der vertraut natürlich auch nicht darin, dass er mal Dinge ordentlich machen wird, wenn er sich dafür entschieden hat, denn er weiß ja, ich mach's ja nicht. Also das ist so ein Teufelskreis. Man muss einfach mal diesen Kreis durchbrechen und einfach mal konsequent Dinge umsetzen. Und dazu gibt es verschiedene Strategien und Systeme und die lehre ich auch alle in der Rising King Academy und in allen meinen Programmen. Da gehe ich jetzt aber nicht tiefer drauf ein. So, der Punkt ist, um ein Verhalten, und das ist ja nun mal auch menschlich, ne, das so lange schon Gewohnheit geworden ist zu verlassen, muss man mal Vertrauen drauf haben, dass die Ergebnisse anders werden, wenn man was anders macht. Weil alle Prognosen, die wir abgeben, alle Daten für Prognosen, die wir abgeben, kommen alle von genau einem Ort. Und das ist die Vergangenheit. Das heißt, du weißt, was du machst und welches Ergebnis das gibt. Wenn ich dir jetzt sage, mach was anderes, dann wird dein Ergebnis anders. Dann hast du vielleicht ein Problem damit, weil du nicht darauf vertraust, dass es so funktioniert. Also vertraust dir selber nicht, du vertraust auch anderen nicht. Ne? Das ist letztlich nichts anderes. Wenn dir jemand eine Empfehlung gibt und sagt, mach doch mal das, dann wird es besser und du machst es nicht, dann traust du dieser Person einfach nicht. Möglicherweise kommt dann dazu, dass du dir selber nicht zutraust, das durchzuhalten. Aber der Punkt ist einfach, diese berühmten Glaubenssätze, ja, die man angeblich immer auflösen muss. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ist ja nicht wie eine Brausetablette, die du in Wasser schmeißt, sondern Glaubenssatz, ja, wir können gerne aufgeben sagen. Man muss einfach sich für einen neuen entscheiden, weil aufgeben ist so eine Sache. Das Negativ kann ja unser Gehirn nicht. Ne? Also wir müssen uns für einen neuen Glaubenssatz entscheiden. Beziehungsweise wir können auch einfach mal Fakten akzeptieren. Und wir müssen uns nicht immer selber komplett in einem Gebiet ausbilden, sondern wir können einfach mit einem Experten reden und dem dann das abnehmen, weil der ist ja Experte dafür. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Typische Frauengeschichte. Für Frauen ist Körpergewicht ein Riesending und zwar völlig egal, wie die aussehen. Das kann ich dir versprechen. Die können top schlank sein und so weiter. Die haben trotzdem, die sind nie zufrieden. Das ist ein Stück weit offensichtlich weibliche Psychologie. Auf der anderen Seite ist natürlich Ergebnis von jahrzehntelanger Beschallung mit allen möglichen Pseudo-Schönheitsidealen, die fake sind, ne, die alle gefälscht sind. Muss man überlegen, 1969 hat die Vogue den Begriff Zellulitis erfunden. Es gibt den gar nicht. Also medizinisch schon mal sowieso nicht. Ja. Für die Dellen, die weibliches Fettgewebe an den Oberschenkeln am Hintern normalerweise hat, in seltenen Fällen sehr wenig oder gar nicht, dann sind die aber sehr jung und sehr schlank und dann gibt es halt so ein paar genetische Unterschiede, aber so kleine Dellen zu haben, ist einfach normal, auch für schlanke Frauen. Ist eine Riesenkatastrophe. Warum? Weil die Modebranche entschieden hat, das ist hässlich. Ja, so einfach geht das. So, und damit hadern Frauen jetzt und die haben jetzt diese Körperideale, die man ihnen zeigt und durch die Social Media wird das noch schlimmer und da ist sowieso alles gefaked und gefälscht, ist es so. Jedes einzelne Foto, was du irgendwo siehst, egal ob es Magazine, Zeitschriften sind, ist seit Jahrzehnten nachbearbeitet und gefälscht. Niemand sieht so aus. Gut. Also, in den Köpfen der Frauen ist drin, wenn ich Gewicht verlieren will, muss ich weniger essen und möglicherweise mehr Sport machen. Das ist ein großes Problem, weil viele sowieso schon zu wenig essen, deswegen arges Problem haben, ihren Stoffwechsel wirklich gut am Laufen zu halten, weil der regelt sich dann nach runter. Ja, wenn du immer zu wenig Kalorien zuführst, dann regelt sich dein Stoffwechsel einfach runter und du verbrauchst einfach immer weniger Kalorien. Deswegen ist es so ein Ding mit einfach weniger essen. Es geht darum, wie man isst und was man isst. Eine Kalorie ist nicht eine Kalorie. Und das Aktivitätsniveau spielt auch eine Rolle, aber ganz wichtig, Sport ist nicht dafür da, um Gewicht zu kontrollieren. Ja, also das ist ein ehernes Gesetz. Sport ist dafür da, um Muskeln aufzubauen, um fit zu werden, um stark zu sein, um gesund zu sein, aber nicht um Gewicht zu regulieren. Und das ist ja so das Dogma, du musst einfach viel Sport machen, dann bist du auch schlank. Nein, das ist nicht so. Sondern schlank wirst du ausschließlich über das, was du in deinen Mund reinsteckst. So, also, die essen sowieso schon zu wenig, deswegen bauen sie nicht ordentlich Muskeln auf. Das sind nun mal unsere Hauptenergieverbraucher. Und diese Situation ist für den Stoffwechsel auch dauerhaft Stress, deswegen lagern sie noch leichter Fett an. Ja, das Ganze ist ein eher komplexes Thema, daraus könnte man eigene Podcast-Episode machen, mache ich aber nicht. Ich muss ja jetzt einfach mal so akzeptieren. Ja? Also zu wenig essen ist nicht die Lösung, es macht es oft einfach schlimmer, auch wenn es kontraintuitiv klingt. Die werden halt immer fetter und verlieren immer mehr Muskeln. Das heißt, sie verbrauchen auch dadurch immer weniger Energie. Das ist so ein Teufelskreis. Ja? So, also, was habe ich in meinem Gym gemacht? Denen natürlich gesagt, wie das richtig geht. Nämlich, okay, du trainierst viermal die Woche bei mir, das ist ziemlich hart, das ist überwiegend Krafttraining und jetzt musst du auch mehr essen. Natürlich nicht irgendwas, ne? So, ganz klar. Sondern proteinreich, pflanzenreich, damit Muskeln ordentlich wachsen können, nicht so viele Kohlenhydrate bis sehr wenig Kohlenhydrate, je nach Körpertyp und je nach Phase, damit das Fett auch mal wirklich wegschmelzen kann. Gut. Was passiert? Nee, wenn ich mehr esse, nehme ich ja zu. Okay, ja, du nimmst Muskelmasse zu, du wirst aber Fett reduzieren. Möchtest du gerne Fett verlieren? Ja, möchte ich gerne. Dann musst du mehr essen, wenn du so trainierst. Nee, wenn ich mehr esse, dann nehme ich ja zu. Okay, nochmal. Wenn du so isst, wie ich dir das empfehle, mit dem Training, was ich dir empfehle, wenn du das so machst, dann wirst du ganz ordentlich Fett verlieren, dafür Muskeln aufbauen, das macht deinen Körper straffer und du kannst, tatsächlich ist es so, Disclaimer, die nehmen an Gewicht zu, weil die Muskeln aufbauen. Der Witz ist aber, in Anführungszeichen Witz, die nehmen dann 6 Kilo zu, 5, 6, teilweise 8 Kilo zu und sehen aus, als hätten sie 10 oder 15 weniger. Ja, das ist nämlich dieser Effekt Fett versus Muskeln. Und nachdem es ja allen um die Optik geht, ist das der entscheidende Effekt. Also allein die Waage aus den Köpfen rauszukriegen, ist schon so eine Herausforderung. Das Ding ist, worauf ich hinaus will, es ist so in den Köpfen drin, mehr Essen bedeutet automatisch fett werden. Und weniger Essen bedeutet automatisch nicht fett werden. Was ja offensichtlich nicht funktioniert, weil sonst hätten nicht so viele Frauen, die sich eh schon versuchen zu kasteien, dieses Problem. Da kommen natürlich andere Mechanismen noch dazu, denn die essen die ganze Zeit zu wenig und dann kriegen sie halt ihre Heißhungerattacken und dann stopfen sie sich mit den ganzen Süßigkeiten voll. Das blenden sie am Schluss dann aus, ja, so wie zu den Lügen, Klebeband und so. Und dann heißt es ja, ich esse ja eh schon fast nichts. Ja, also von fast nichts nimmst du halt auch immer ab, ne? Muss man fairerweise sagen. Das heißt, da passieren schon noch andere Sachen. Und das ist genau das. Ja, es wird nicht richtig hingeguckt, sage ich mal. Es wird nicht richtig wahrgenommen. Es wird ausgeblendet. Und am Schluss ist dann so eine seltsame Story, die einfach keinen Sinn ergibt. Und wenn jemand immer fetter wird, dann isst er einfach zu viele Kalorien. Und vor allen Dingen isst er wahrscheinlich komplett die falschen Sachen. Und wenn er sagt, nein, ich esse 3 Salatblätter und trinke ein Glas Wasser am Tag und ich nehme immer noch zu, dann ist das einfach gelogen. Was einfach physikalisch, chemisch, biochemisch nicht möglich ist. So einfach ist das. Ja? Und deswegen, wenn jemand sagt, ich esse schon nichts mehr, nehme trotzdem zu, er lügt. Und wenn jemand sagt, ich esse ganz genauso, wie du es mir gesagt hast und ich nehme trotzdem nicht ab, dann lügt er. So einfach. Ja, das ist die harte Realität. Menschen lügen wie verrückt. Und das hilft ihnen dabei, ihre Realität zu erklären. Ja, Thema kognitive Dissonanz. Natürlich ist es einfacher zu sagen, nein, ich halte mich genau an den Plan, aber guck mal, ich habe es dir ja gesagt, ich kann nicht Gewicht verlieren. Nein. Das sind einfach Dinge, die du selber vor dir verheimlichst, die du vor dir versteckst. Das sind deine Lügen. So, und genau dieses Konzept gilt halt auch für Unternehmer, die nicht verstehen können, dass wenn sie einfach mal anfangen, ihren Mitarbeitern zu vertrauen, die Kommunikation zu verbessern, die mal ordentlich arbeiten lassen, sie selber sehr viel freie Zeit bekommen, weil sie nicht die ganze Zeit mit Micromanagement beschäftigt sind. Diese freie Zeit investiert man dann, um Kommunikation zu lernen, um Leadership zu lernen, um zum Beispiel Marketing zu lernen, um eine tolle Unternehmenskultur aufzubauen, um sich um die Mitarbeiter zu kümmern. Dadurch arbeiten die immer besser, in Anführungszeichen, werden produktiver, sind motivierter, arbeiten besser zusammen, Fehlerquote sinkt, Krankenstand sinkt. Produktivität steigt, ja, Gewinn steigt, Zeit für den Unternehmer wird mehr als freie Zeit. Das sind alles die Effekte. Aber dafür musst du erst diesen Shift machen, weg vom Micromanagement, damit Zeit frei wird, die freie Zeit investieren, um dann den Kram zu lernen, damit noch mehr Zeit frei wird. Das ist der normale Effekt. Im Kopf ist drin, nee, wenn ich das nicht mache, dann läuft ja hier nichts. Ja, lass doch mal die Leute in Ruhe. Ja, würde ich ja gerne, kann ich aber nicht, weil dann läuft ja hier nichts. Ja, aber du musst es halt mal machen. Ja, aber dann funktioniert es nicht richtig. Ja, dann musst du mal kurz eine Phase tolerieren, wo es vielleicht nicht so super läuft, aber du kommst sonst aus der Nummer nicht raus. Nee, das geht ja nicht, das können wir uns nicht leisten. Also ich muss das ja schon jeden Tag so machen, weil ansonsten läuft es ja einfach nicht. Merkst du was, ist die gleiche Situation wie mit den Damen beim Abnehmen. Ja, wenn ich mehr esse, dann funktioniert das Ganze nicht. Doch nur so funktioniert es. Und hier ist es ganz genau das Gleiche. Also lügt man sich weiter in die Tasche, dass nichts anderes geht und dass nichts anderes hilft und dass man sich ja schon so viel Mühe gibt und dass man schon so viel ausprobiert hat und vielleicht hast du auch schon irgendwelche komischen Team-Coaches und Agile-Coaches und Scrum-Master und was weiß ich noch alles gehabt und irgendwie wirklich trotzdem nichts besser. Ja, weil es nicht reicht, irgendwelche Werkzeugkästen ins Unternehmen reinzustellen und zu hoffen, dass dadurch die menschliche Interaktion besser wird, sich die Leute besser fühlen, sondern die kriegen jetzt noch was aufgedrückt. Ja? Und das ist alles, wird alles als Wunderpille, als Magie verkauft. Und dann kommt noch dazu, dass die Leute, die als solche Trainer auftreten, überwiegend einfach nur booksmart sind, selber gar keine Ahnung haben, wie wirklich gute Unternehmenskultur und Teambuilding funktioniert, weil sie selber keine Ahnung von Leadership haben. Das musste nun mal. Ansonsten nützen die auch diese ganzen Werkzeugkoffer nichts. Und es hat sich auch eingebürgert, das einfach als technische Vorgänge zu betrachten. Ja, es ist alles so technokratisiert worden irgendwie. Man betrachtet Menschen auch nicht mehr als Menschen, sondern als Funktionen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und auch das ist eine Story, die nicht real ist. Man muss einfach mal anfangen zu akzeptieren, das reicht nicht, dass ich nur den Job beurteile, also was ist die Funktion dieses Menschen, was tut der da rein faktisch, sondern ich muss anfangen, mich mit den Menschen auseinanderzusetzen. Darauf haben die allermeisten keine Lust. Sie möchten sich nicht mit den anderen eingehend unterhalten. Sie möchten nicht empathisch mit denen kommunizieren. Sie möchten die nicht besser kennenlernen. Ja, sie möchten die Distanz wahren. Aus verschiedensten Gründen. Spielt jetzt gerade keine Rolle. Also wird natürlich nichts besser im Unternehmen. Und dann versucht man halt mit irgendwelchen Hilfsmitteln zu arbeiten. Und die großen Unternehmen holen sich dann irgendwelche Consultants rein. Und da wird es dann richtig schlimm, weil die gucken nur noch nach der technischen Jobbezeichnung. Was macht diese Person? Okay, was alles noch da dran hängt, gerade an bestimmten Schnittstellen, an menschlicher Interaktion und was das am Ende ausmacht, welche Funktionen Mitarbeiter tatsächlich erfüllen, außer dem, was sie da als faktischen Job erledigen, darauf achtet doch schon gar keiner mehr. Das ist ein Riesenproblem und es ist so super wichtig. Ja, also wenn ich zum Beispiel ein tolles Hotel habe und die haben dann oft halt so Pförtner, ne, so Doorman, sagt man im englischsprachigen Raum dazu, sind halt keine Türsteher, sondern wie ein Portier, ja, der draußen bei den Limousinen die Tür aufhält und die Koffer raustut und so weiter. Ja, der ist nicht einfach nur der Doorman, der ist eine soziale Schnittstelle, der ist ein Stück weit Sicherheit, der behält die Umgebung da im Blick, der baut Kontakt zu den Gästen auf, der ist der erste Kontakt zu den Gästen, das erste Abbild vom Hotel und so weiter. Also es wäre eine Katastrophe zu sagen, ja, der steht halt da draußen, macht Autotüren auf und nimmt die Koffer aus dem Kofferraum raus. Das ist aber das, was Consulting-Firmen machen. Die reduzieren Menschen einfach auf ihre Tätigkeit und so wird dann damit umgegangen. Und das wird dann in Unternehmerköpfe und Führungskräfteköpfe eingeimpft, dass man es hier nur noch mit Jobprofilen zu tun hat. Und das kostet natürlich die Menschlichkeit. Und was ist dann die Story? Was sind die Lügen, die sich solche Führungskräfte selber erzählen? Erstens, ich bin toll als Führungskraft. Zweitens, Mitarbeiter sind alle scheiße, kannst mit denen nichts mehr anfangen. Ganz platt auf den Punkt gebracht. Vereinfacht. Ja, das ist doch das. Die Statistik ist ja sehr klar. Ich glaube, was waren es? Gerade mal 25% der Arbeitnehmer in Befragungen geben an, dass sie eine gute Führungskraft haben. Es halten sich aber, glaube ich, über 95% der Führungskräfte, schließt auch Unternehmer und so mit ein, für gute Führungskräfte. Also wir haben hier ein definitives Wahrnehmungsproblem. Und diese Geschichte mit der Opferhaltung, nämlich ständig mit dem Finger auf jemand anders zu zeigen, ist nichts anderes als eine Selbstlüge. der anstatt sich mal selber anzuschauen und zu sagen, okay, wie gehe ich denn mit den Leuten eigentlich um? Wie kommuniziere ich denn eigentlich mit denen? Was gebe ich denen für ein Gefühl? Und möglicherweise kannst du gar nicht verstehen, was du denen für ein Gefühl gibst, weil du das erstmal selber erklärt kriegen musst, was du da eigentlich tust, was das bedeutet, weil du machst es vielleicht aus bestem Wissen und Gewissen heraus. Ja, ich unterstelle durchaus keinem Bösartigkeit dabei, sondern das ist halt das, wie Führungskräfte in aller Regel ihren Job verstehen. Warum? Weil sie auch nie ausgebildet worden sind. Von wem denn auch? Es kann ja kein anderer Führung richtig. Und da haben wir natürlich dieses Riesenproblem, dass dann solche Dinge tradiert werden und jeder guckt dem anderen zu und denkt sich, ja, wir machen das doch alle so, das wird ja schon richtig sein, so musst du es halt machen. Dass es nicht richtig ist, fällt leider keinem auf. Und da sind wir wieder an dem Punkt, man muss halt einfach mal in Erwägung ziehen, dass es nicht richtig ist und dass man was lernen muss. Und wenn Führungskräfte nicht richtig ausgebildet werden zum Führen, dann können die auch nicht führen. Das ist nichts, was du einfach mal aus dir selber heraus entwickelst. Das gibt es nicht. The Natural Born Leader ist eine Legende. Das ist eine absolute Illusion. Jede einzelne gute Führungskraft, jeder gute Leader auf diesem Planeten hat viel Zeit und viel Training und viel Mentorship und viel Coaching gebraucht, damit er so ein guter Leader sein konnte. Und aus irgendeinem Grunde glaubt niemand in Unternehmen in Deutschland, dass man dafür was lernen müsste, sondern Hand auflegen reicht und ab morgen bist du Führungskraft. So, als Unternehmer entscheidest du dich selber dafür und dann wäre es eigentlich deine Aufgabe, dort auch das Wissen und das Training zu akquirieren, was du ja hoffentlich in anderen unternehmerischen Bereichen auch tust. Die Erfahrung zeigt, die meisten tun das gar nicht, sondern die wursteln halt irgendwie rum und lernen dann vielleicht mal, wie man eine BWA liest, viele nicht mal das. Und dann gibt es Management bei Kontostand und wirkliche Prozesse gibt es nicht, wirkliche Systeme gibt es nicht. Das wächst halt irgendwie so. Naja, und dann geht es eben los, dass du die ganze Zeit überall dran klebst, weil es sonst nicht funktioniert. Und dann ist das normal und dann ist das der Alltag. Ja, was sollen da drin für Führungskräfte entstehen? Das werden Leute sein, die das ganz genauso machen, weil offensichtlich das hier der Führungsstil ist. Nicht wahr? So, die Lösung wäre, mal zu sagen, okay, wie sind denn unsere Ergebnisse damit? Kommen wir denn weiter? Wie sieht es denn aus mit unserer Personalfluktuation? Wie leicht ist es für uns, neue Leute anzuziehen, zu finden und auch zu binden? Wie zufrieden sind denn unsere Mitarbeiter? Wissen wir das überhaupt? Kennen wir die überhaupt? Das sind alles Fragen, die muss man sich stellen als Unternehmer und auch als Führungskraft. Und das sind Fragen, die der Unternehmer seinen Führungskräften stellen muss. Aber es macht keiner. Weil es viel einfacher ist, wegzusehen, zu sagen, ja, ist halt schwierig, ist halt hart und die Steuern und, ne, und Weltwirtschaft und Arbeitsmarkt und Generationswechsel und Alterspyramide und überhaupt und Steuern und Bürokratie und es ist alles so hart und na klar geht da nichts. Doch, man müsste nur rausfinden, wie es besser geht, wie man mit den Umgebungsbedingungen klarkommt. Und Leute, es ist Zeit, dass ihr euch damit auseinandersetzt, dass wir uns alle damit auseinandersetzen, denn die Situation wird sich nicht mal eben verbessern. Das hört nicht plötzlich auf. Wir wachen nicht morgen auf und zack, haben wir eine andere Regierung. Und die, die jetzt da sind, die haben noch knapp 2 Jahre Zeit, so weiterzumachen. Und die werden so weitermachen, weil es das ist, wozu sie sich offenbar verpflichtet fühlen. Die können ja selber auch nicht zugeben, dass es Mist war. Also bleibt ihnen nichts anderes, als immer mehr Scheiße zu machen, damit die alte Scheiße gerechtfertigt bleibt. Also ist es wohl unsere Aufgabe, uns darauf einzustellen, was da passiert. Und was wir damit dann auch immer tun, werden wir sehen. Aber die Bereitschaft muss da, dieses Gejammer muss aufhören. Dieses ständige Rumgejaule, dass alles so doof ist und alle sind an allem schuld und überhaupt und die Rechtsradikalen und der Faschismus kommt wieder und die Populisten und so funktioniert das Ganze halt nicht. Und warum machen Menschen das? Weil sie sich einfach in die Tasche lügen, weil sie nicht zugeben wollen, scheiße, wenn ich rausfinden wollte, wie es besser geht, müsste ich wahrscheinlich irgendwie mit anderen Menschen reden, ich müsste wahrscheinlich andere Dinge tun, ich müsste wahrscheinlich andere Dinge lernen, ich müsste mal zugeben, dass ich nie drüber nachgedacht habe, wie es besser geht, dass ich viele Dinge einfach nicht kann und nicht weiß und herzlichen Glückwunsch, das ist einfach normal menschlich, all diese Dinge zu realisieren. Dass wir Dinge nicht können, dass wir irgendwas Neues machen müssen, dass wir Dinge anders machen müssen, dass wir Dinge nicht gut gemacht haben, dass wir was nicht können, dass wir was nicht wissen. Ja, das ist normal menschlich. Aber irgendwie ist das zu einem absoluten No-Go geworden, zu sagen, ja, kann ich halt nicht, weiß ich halt nicht, kann es mir einer erklären? Oder habe ich halt falsch gemacht, muss ich besser machen, muss ich anders machen. Nee, im Zweifel ist die Schuld von der Ampel. Ne? Unternehmen geht pleite, Ampel. Innenstädte sterben aus, Ampel. Das geht schon lange so. Das geht schon seit mindestens anderthalb Jahrzehnten so, dass die deutschen Innenstädte immer mehr, dass da immer mehr Geschäfte wegsterben, einfach weil es auch nicht bezahlbar ist. Ja, und weil die meisten nicht wissen, wie man richtig Business macht, wie man richtig Marketing macht, und dann beißt ihr dann die Katze wieder in den Schwanz. Ne? Aber also jetzt so zu tun, als wäre alles ganz plötzlich hier aus dem Nichts entstanden, das ist ja nur auch Käse. Es wäre Aufgabe einer Bundesregierung, dafür zu sorgen, dass das alles besser wird. Dass sie die Fehler der Vorgängerregierungen jetzt ausmerzen sozusagen, dass sie das aufarbeiten und nicht einfach auch Scheiße zu machen und zu sagen, ja, das Kacke ist, es waren ja die Vorgänger, da könnt ihr uns nicht die Schuld dafür geben. Nee, können wir nicht. Aber wir können euch die Verantwortung dafür geben, dass es besser wird. Und das wäre jetzt der Job, nicht wahr? Passiert aber nicht. Also du siehst, das ist ein durchgehendes Problem in diesem Land. Man macht einfach nicht das, was notwendig wäre. Man guckt auch nicht auf die Resultate, sondern man lügt sich einfach selber in die Tasche und erzählt irgendwelche hanebüchenen Geschichten darüber, was in der Zukunft dann möglicherweise irgendwann mal passieren könnte. Und das ist die Rechtfertigung für jetzt. Ja. Was willst du da noch tun? Also der Punkt ist, das, was da mit diesem Klebeband zusammengeschustert wird, diese Unrealität, die mit Lügen einfach zusammengehalten wird, das hat keinen Bestand. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann dein gesamtes Kartenhaus, diese Unrealität in sich endgültig zusammenfällt. Das wird passieren, weil es immer passiert. Das ist eine Frage der Zeit. Und nur weil ihr 10 oder 15 Jahre so schon ganz gut klarkommt, heißt das nicht, dass es weitergehen wird. Und es geht auch irgendwann nicht weiter. Das kannst du jeden Tag miterleben. Man kann sich so und so lange vor der Realität drücken, man kann sich der Realität verweigern und irgendwann holt sie dich ein. Irgendwann steht sie da, klopft an deine Tür, du machst die Tür auf und bam, kriegst du einen mitten ins Gesicht. Du hast keine Ahnung, was hier los ist. Und die Realität sagt, okay, da bin ich. Und jetzt reden wir Tachless. Und das ist dann scheiße. Weil dann, selbst dann hören die meisten nicht auf, sich selbst zu belügen, sondern dann landen sie endgültig im tiefen schwarzen Loch der terminalen Opferhaltung, in der totalen Unfähigkeit, noch irgendwas zu managen, in der absoluten Hilflosigkeit. Und ja, jetzt ist dann irgendwie alles vorbei und jetzt müssen sie dann irgendwie gerettet werden. Und wir leben ja in einem Land, da haben wir das Retten von Menschen anscheinend zum großen Ideal erkoren, sonst würden wir nicht so viel Geld in die Sozialausgaben stecken. Das Ganze ist aber natürlich nicht tragfähig. Und auch das eigene Leben so zu leben, einfach die Augen zuzumachen vor den Fakten, funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, mal wirklich durch diesen schmerzhaften Prozess zu gehen. Je eher, desto besser, denn du staust immer mehr auf, immer mehr Probleme, immer mehr Katastrophen. Und mal wirklich damit aufzuräumen und anzuerkennen, dass es so einfach, dass es nicht stimmt, dass es nicht real ist. Dass möglicherweise alles, was du dir selber erzählst, einfach nicht real ist, sondern einfach nur Wunschdenken, Ausreden, Entschuldigungen und Begründungen. Und das ist der größte Erfolgsverhinderer, den es gibt. Denn erfolgreich zu sein, ist ja per se nicht schwer. Du musst mit der Realität umgehen können und dann musst du ableiten können, was zu tun ist, und dann tut man das. Das ist eigentlich die Erfolgsformel, ja? Und dann spielen Sachen wie Disziplin und Beständigkeit und so weiter eine Rolle da drin. Und dann macht man halt, was nötig ist. Und das macht man so lange, wie es nötig ist, um zu bekommen, was man will. Tada, fertig. Erfolgsgeheimnis geklärt. Warum machen so wenig Menschen das? Weil sie sich selber die Realität so durch ihre Lügen zurechtbiegen, dass überhaupt nicht das Gefühl der Notwendigkeit, der Dringlichkeit entsteht. Und dann quaken mir alle die Ohren voll, dass sie nicht wissen, was der Sinn ihres Lebens ist. Fang mal damit an, deine Realität wirklich schonungslos offen anzuerkennen. Und im Laufe dieses Prozesses, bei dem du dich unbedingt begleiten lassen sollst, weil A, bist du erstens selber gar nicht in der Lage, das alles zu sehen, weil du dich so dran gewöhnt hast, du hast so viele Filter vorgeschaltet, du kannst es gar nicht mehr. Und zweitens gibt es da drin eine Menge Arbeit zu tun und da muss man auch ein bisschen wissen, was zu tun ist. Ansonsten gondelst du ewig in irgendwelchen Schuldgefühlen und so weiter da umher und traumatisierst dich unter Umständen immer weiter. Also man kann diese Reise relativ kurz und knackig gestalten und dann ist auch mal gut und dann kann man damit weitermachen. alleine wird das ein sehr, sehr langer und sehr steiniger Prozess, das kann ich dir versprechen. Und du wirst trotzdem niemals das Ergebnis am Ende haben, das du wirklich haben möchtest. Und es ist einfach die ultimative Notwendigkeit, mal damit komplett aufzuräumen. Und je eher, desto besser. Und umso eher kannst du handeln, umso eher kannst du neue Ergebnisse haben. Anders funktioniert es einfach nicht. Und deswegen ist es meine dringende Empfehlung, mal aufzuräumen, mal hinzuschauen, mal wirklich jeden Stein umzudrehen, durch diese Phase zu gehen und daraus dann neue Perspektiven und vor allen Dingen auch diesen Drive ableiten zu können. Weil der kommt erst, wenn du aufhörst, dir selber komplett die ganze Zeit in die Tasche zu lügen und dich letztlich nur selber zu blockieren. Natürlich entsteht da kein wirkliches Feuer, wenn man sich die ganze Zeit erzählt, na, geht ja nicht anders, meine Schuld ist es auch nicht und eigentlich können wir ja zufrieden sein. Naja, wie viel Feuer spürst du jetzt gerade? Null. Aber wenn du mal anerkennst, dass du komplett die Kontrolle haben kannst über dein Leben, dass du tatsächlich in der Lage bist, selber für deine Ergebnisse zu sorgen, du musst nur bereit sein zu tun, was dafür nötig ist, dann fühlt sich das ganz anders an. Und dann kann man auch andere Ziele zum Beispiel definieren und mal spüren, was das für ein Feuer in einem auslöst. Und genau das ist etwas, was wir zum Beispiel auf meinem Workshop machen, der viermal im Jahr stattfindet. Der nächste findet jetzt im März statt, am 7. und 8. März. Gibt übrigens noch ein paar Tickets. Also sei schnell, besorg dir noch eins. Link findest du in den Shownotes. Dort tun wir genau das. Wir kreieren nämlich Szenarien, die dieses Feuer am Laufen halten, damit wir nicht in diese Bequemlichkeit der Komfortzone zurückfallen. So läuft ja alles und ja, ist doch schon gut und ein paar Prozent mehr wäre ja ganz schön. Nee. Wir wollen ja wirkliche Expansion über lange Zeit, ne? Weil wir strategisch für eine Zukunft planen, in der wir ein anderes Leben leben als das, was wir jetzt leben. Ich lasse es mal so nebulös. Wie das wirklich funktioniert, kannst du auf meinem Workshop oder eben in der Rising King Academy erleben. Und jetzt würde ich dir als Aufgabe des Tages mal empfehlen, hinzuschauen, wo überall kannst du denn Klebeband entdecken, das deine Unrealität zusammenhält. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.